Also die Vorlesung ist dann übers Internet verfügbar, aber sie ist jetzt keiner dieser Massive Online Courses, also die werden ja MOOCs genannt, wie sie so von, Dankeschön, von amerikanischen Elite-Universitäten auch so angeboten werden. Also dass praktisch die Vorlesung überhaupt die Präsenz hier ersetzen würde. Das ist eben nicht der Fall. Also die Vorlesung ist so konzipiert, dass es für Sie doch sehr nicht nur attraktiv ist, sondern auch sehr wichtig ist, hier auch dabei zu sein, weil ich werde im zweiten Teil der Vorlesung eben auch interaktive Elemente in die Vorlesung einbauen, also wo es hauptsächlich darauf ankommt, dass wir die Konzepte der alten Theoretiker dann in unsere heutige Zeit transponieren und überlegen, was sagt uns das heute, was kann man mit dem heute anfangen. Zu meiner Person können Sie auf meiner Homepage das Nötige erfahren. Also dort sind sozusagen die neuesten Publikationen aufgelistet. Das Allerneueste ist ein neues Buch einer Doktorandin über eine Diskursnetzwerkanalyse des politischen Diskurses von Stuttgart 21. Das war ja ein langer Prozess und da hat sie untersucht, welche Diskurskoalitionen da existierten und wie die sich über die Zeit eben verändert haben. Dann habe ich vor einem Jahr zusammen mit einem kanadischen Kollegen ein Sammelband herausgebracht, wo wir verschiedene neuere Ansätze zusammengetragen haben, wie man Transformationsprozesse und Krisen von demokratischen politischen Systemen erklären kann. Auf dieser Homepage gibt es dann auch einen Link zu dieser Vorlesung. Also Sie können dann praktisch einmal über die Medienabteilung gehen, aber eben auch über meine Homepage. Also ich bin jetzt fast 20 Jahre hier und habe einen Lehrstuhl für materielle Staatstheorie. Materielle Staatstheorie ist schwierig zu übersetzen. Also der Begriff materiell kommt eher aus der Juristerei, also wo man sozusagen das materielle Recht eben vom formalen Recht nur unterscheidet. Und es geht hier im Wesentlichen um Theorien der öffentlichen Politik, also Theorien des Staatshandelns. Sozusagen materielles Staatshandeln ist inhaltliches Staatshandeln in verschiedenen Politikbereichen, zum Beispiel in der Umweltpolitik oder auch in der Innovationspolitik. Also hier in diesem Buch haben ein amerikanischer Kollege und ein ehemaliger Assistent und ich so verschiedene Analysen in der Innovationspolitik zusammengetragen. Also ich betreibe eben neben theoretischen Studien eben auch empirische Analysen im Bereich Innovationspolitik, Energiepolitik und Klimapolitik. Soweit zu meiner Person. Ich komme zu den Zielen der Vorlesung. Das wichtigste Ziel ist natürlich die Vermittlung von Kenntnis und Verständnis. Also man kann ja sozusagen etwas kennen, ohne etwas zu verstehen. Aber ich will versuchen, Ihnen das so beizubringen, dass Sie die Theorien und Konzepte, die in der Geschichte der Politikwissenschaft von verschiedenen Theoretikern entwickelt wurden, dass Sie die auch verstehen und dann auch in der Lage sind, die anzuwenden. Man versteht es nur dann, wenn man wirklich die Kompetenzen hat, mit den Konzepten wirklich zu hantieren, umzugehen und beispielsweise in fiktiven, heutigen Situationen mal Ideen sozusagen durchzudenken, wie die eventuell heute funktionieren würden. Dann geht es natürlich auch um die geschichtlichen Kontexte, in denen das Wissen oder die Konzepte oder die Theorien entstanden sind. Also man kann beispielsweise Platon und Aristoteles nicht verstehen, wenn man sich nicht hineindenken kann in die historischen, politischen, ökonomischen und kulturellen Verhältnisse im alten Griechenland. Also das wird in der Vorlesung eben auch eine wichtige Rolle spielen. Eine Besonderheit der Vorlesung ist, dass ich, und ich bin da vor ein paar Jahren auch extra dafür finanziert worden, ich habe extra sozusagen Gelder von der Universität bekommen, dass ich sozusagen verschiedene Konzepte und Strategien des E-Learning eben anwende. Ich meine, das ist ein großer Begriff, aber ich habe den damals so runtergebrochen, habe gesagt, sozusagen eine wichtige Komponente von E-Learning ist, dass man beispielsweise Texte den Studierenden in digitaler Form zur Verfügung stellt. Und da haben wir dann beispielsweise eine ganze Reihe von Hiwis bezahlt bekommen, die dann diese E-Books dann erstellt haben. Und das hat eben damals auch eingeschlossen, dass bestimmte fremdsprachige Texte auch dann übersetzt wurden. Was jetzt bei der jetzt sehr stark verkleinerten Vorlesung, also früher in der alten Vorlesung hatte ich mit 50 Theoretikern angefangen. Hier werden wir nur 11 Theoretiker durchnehmen. Also ich hatte im bisherigen Format den Anspruch, über diese Vorlesung das breite Feld von Politik und Verwaltungswissenschaft theoretisch zu integrieren. Und ich habe dann aber bald gemerkt, dass der Großteil der Studierenden mit 50 Theoretikern überfordert war. Und ich habe mich dann auch schnell bereit erklärt, dann die in Baden-Württemberg bekannte Sternchenliste einzuführen. Also wer von Ihnen hat das Abi in Baden-Württemberg gemacht? Also sind ja schon die meisten. Sie kennen dann so Sternchenthemen. Dann hatte ich mich überreden lassen, okay, wir bringen jetzt keine 50 Theoretiker in der Klausur dran, sondern kurz vorher wird eine Liste von Theoretikern, die sogenannten Sternchentheoretiker, bekannt gegeben. Aber das fällt jetzt alles weg. Wir werden die Theoretiker, die wir in dieser Vorlesung durchnehmen, vertiefen und dann auch in der Klausur dann abprüfen. Und für jeden dieser Theoretiker gibt es eben ein E-Book und eben auch jetzt ausgedruckt, kostenlos dieses Mal zum ersten Mal, weil in Baden-Württemberg, das ist auch eine Spezialität, die Studierenden ja mit Geld regelrecht zugedeckt werden. Ja. Also es gibt sozusagen kostenlos für Sie an alle dann eben einen Reader mit den Texten, damit Sie das auch schön anstreichen, möglichst farbig, um dann so die verschiedenen Theoretiker im Originaltext zu lesen und im Tutorat dann zu diskutieren. Tutorate. Die Form der Tutorate ist auch ganz speziell hier. Und die stammt sozusagen aus dem alten Format, wo man eben ganz viele Theoretiker durchgenommen hat. Da konnte ich niemals erwarten, dass ein Tutor sozusagen dann Experte in allen 50 Bereichen der politischen Theorie sein konnte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es so. Die Tutoren spezialisieren sich auf verschiedene Theoretiker und unterrichten dann in einer Woche mehrmals eben ein Tutorat zu diesem Theoretiker. Also dass dann, wenn man sozusagen prinzipiell damals 8 Tutoren zur Verfügung hatte, haben die dann eben 8-mal in einer Woche dasselbe dann im Tutorium durchgenommen. Und das hat dann auch zu dem Effekt geführt, dass jeder Tutor dann auch an sich eine Lernkurve beobachten konnte. Also dass man sozusagen vielleicht im ersten Tutorat noch nicht so gut war, aber man konnte sich dann eben dann steigern die ganze Woche über. Und wir wenden das jetzt hier in der veränderten Form auch etwas verändert an. Also unsere Tutoren, die wir nachher dann vorstellen, werden 2 Wochen dann eben lehren. Also das ist auch speziell, ich nenne das Expertenmodell, dass sozusagen die Tutoren nicht das ganze Semester begleiten, sondern sich konzentrieren auf bestimmte Theoretiker. Und dann noch eine weitere Besonderheit, ich werde häufiger dann auch ein kleines Video zeigen, jetzt nicht nur zur Unterhaltung, sondern manchmal trägt es auch zum Erkenntnisgewinn bei. Und ich habe selber einen YouTube-Videokanal, wo eine ganze Reihe Videos zu Theoretikern schon drauf sind. Und eine Studierendengruppe hat im Rahmen eines Theorieseminars, das sozusagen gekoppelt war mit der Zusammenarbeit mit der Medienabteilung, von der Andreas Urra, den wir vorhin gesehen haben, kommt, der war eben auch dabei und hat uns sehr stark dabei unterstützt. Wir haben einen Film gedreht über Machiavelli, und zwar an den Wirkungsorten von Machiavelli in und um Florenz herum. Da sind wir mit einem kleinen Bus runtergefahren und haben da die ganzen Aufnahmen gemacht. Und dieser Film, den gibt es auch im YouTube-Kanal. Da würde ich Ihnen empfehlen, da mal reinzugucken, wenn Machiavelli dann drankommt. Was ist Theorie? Also ich habe da einen sehr weiten Theoriebegriff. Man kann Theorie einmal negativ definieren, sozusagen von Praxis abgrenzen und sagen, eben, Theorie unterscheidet sich immer sehr stark von der Praxis, weil das sozusagen sehr abstrakte Zusammenhänge sind, die man in der Theorie zusammenfasst. Oder man grenzt Theorie zum Beispiel von Religion, von Ideologie oder sonstigen Überzeugungssystemen ab, indem man darauf hinweist, dass mit Theorie schon sozusagen eine systematische Form von Wissen gemeint ist als irgendeine bestimmte Glaubenshaltung, also dass man beispielsweise an Spaghetti-Monsters glaubt oder nicht. Ja. Dann gibt es natürlich in der Literatur der Politikwissenschaft verschiedene Definitionen. Eine stammt aus einer Enzyklopädie der Wissenschaftstheorie, die ein bekannter Philosoph aus unserem Hause, Jürgen Mittelstraß, herausgegeben hat. Da wird so definiert: Abstraktion und explizite Repräsentation eines Realobjekts in einem Erkenntnisobjekt. Also dass man sagt, die Theorie über den Sprudel wäre sozusagen eine möglichst genaue Abbildung sozusagen eben dieses Mineralwassers. Dass man sozusagen beispielsweise das Realobjekt Parlament und Parlamentarismus hat und eine Theorie des Parlamentarismus formuliert, der sozusagen die ganzen variantenreichen Möglichkeiten von parlamentarischen Systemen darstellt und auch die Mechanismen, wie die dann funktionieren. Von Manfred Schmidt stammt eine andere Definition, der sagt, Theorie ist systematische und reflektierte Erkenntnisproduktion, ein geschultes Schauen und Beobachten. Also das ist schon ein viel vager und auch weiterer Theoriebegriff. Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel publiziert in einem Sammelband über Netzwerkanalyse, und dort habe ich eben dieses zweidimensionale, dieses Schaubild da reingesetzt, wo ich versucht habe, zusammenzufassen, was für mich eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisproduktion bedeutet. Dass man die, das ist auch natürlich sehr vereinfacht, aber zumindest in zwei Dimensionen abbilden kann. Einmal geht es in der Wissenschaft, in der Vertikalen, um Abstraktion. Also dass man möglichst allgemein verallgemeinerte Gesetzmäßigkeiten formuliert. Also es ist nicht so sehr der Einzelfall wichtig, sondern man möchte oder sollte von ihm abstrahieren und versuchen, sozusagen eher generell geltende Sätze dann abzuleiten. Das wäre sozusagen die vertikale Dimension. Die horizontale besteht in der zunehmenden Präzisierung, dass man etwas immer genauer beschreibt und auch von den Rahmenbedingungen her genauer beschreibt. Also dass man, da steckt auch Explikation drin. Also dass man die Bedingungen, unter denen eine Aussage gilt, genau spezifiziert. Da gibt, um das sozusagen zu erläutern, gibt es einen netten Witz über drei Wissenschaftler, die mit dem Bus durch Irland fahren. Und dann gucken sie da so raus und da ruft dann einer, hier, das braune Schaf, in Irland sind alle Schafe offenbar braun. Dann sagt, das war wahrscheinlich ein qualitativer Soziologe vielleicht. Ja? Ich will jetzt nicht die Soziologen beleidigen. Ja? Dann sagt der Physiker, das ist nicht korrekt, die Aussage. Richtig muss es heißen, in Irland gibt es mindestens ein Schaf, das braun ist. Dann sagt der Mathematiker, das ist immer noch nicht exakt genug. In Irland gibt es mindestens ein Schaf, das auf einer Seite braun ist. Also das heißt, die ganzen Bedingungen, unter denen eine Aussage gilt, werden präzise expliziert. Und das wird ja beispielsweise so in mathematischen Modellen genau gemacht. Und da wäre sozusagen die am weitesten entwickelte Theorie, ist natürlich eine axiomatische, formale Theorie, in der man bestimmte Zusammenhänge in äußerst präziser Form auf der einen Seite formuliert, auf der anderen Seite eben alle Bedingungen expliziert, unter denen die Aussage eben gilt. Und dazwischen gibt es so eine ganz unterschiedliche andere Form von Theorien, also zum Beispiel von der intuitiven Beobachtung, wo man gar nicht über die Voraussetzung der Beobachtung sich bewusst ist, ist es ein Schritt zur Metapher, wo man dann sozusagen bestimmte Beobachtungen als Modell für etwas nimmt. Beispielsweise Platon, den wir dann als ersten Philosophen durchnehmen, hat den Staat immer verglichen mit einem Schiff, das kommandiert wird von einem Steuermann, der sozusagen am besten Bescheid weiß, wie man sozusagen Schiffe navigiert und dass man sozusagen nicht irgendeinen dahergelaufenen Matrosen einfach daran lassen soll, sondern jemand, der von der Sache was versteht. Und dafür hatte er sozusagen eben die Metapher benutzt, die aber dann schon ansatzweise ein Modell darstellt. Und dann gibt es beispielsweise auch Theorien, die so als Xismen, also als Marxismus oder Liberalismus und so weiter daherkommen, also wo sich sozusagen eher so eine wissenschaftliche Weltanschauung dahinter verbirgt. Manche bezeichnen das auch als Paradigma. Beispielsweise der amerikanische Wissenschaftsphilosoph Thomas Kuhn hat eben für diese wissenschaftliche Weltanschauung eben den Paradigma-Begriff entwickelt. Und Ziel aus meiner Wissenschaftsauffassung ist eben letztlich eine präzise Theorie, aus der man präzise Hypothesen ableiten kann, also Konzepte so genau spezifiziert, dass man sie in Hypothesen operationalisieren kann und dann mit über Daten, die man erhebt, mit der Realität dann konfrontieren kann. Also das wäre sozusagen meine Auffassung sozusagen des Wissenschaftsraums, in dem sozusagen ganz verschiedene Spezies von Theorien da existieren, sozusagen von ganz vagen Theorien, die eher als Metaphern daherkommen, bis hin zu axiomatischen Theorien. In der Politikwissenschaft lernen Sie immer so diese Dreieinigkeit von Theoriearten, also die normative Theorie, also dass solche Theorien dann eher nur was aussagen, wie etwas sein soll. Und die kritische Theorie, der geht es hauptsächlich daran, die aktuellen herrschenden Verhältnisse zu kritisieren. Ein Beispiel ist der Marxismus oder die Frankfurter Schule der Soziologie. und die schließlich die deskriptiv-analytische Theorie, die, würde ich mal sagen, hier in Konstanz an unserem Fachbereich eher die hegemoniale Theorie ist. Also ich glaube, die meisten würden sich eben dieser Theorie anschließen und auch sagen, dass auch eine deskriptiv-analytische Theorie kann normative Elemente enthalten. Also wenn man in der Lage ist, beispielsweise ein System, ein Subsystem in der Politik genau zu beschreiben und zu analysieren und bestimmte nicht intendierte Effekte identifiziert, kann man normative Forderungen aufstellen, wie man die sozusagen beheben kann oder beheben soll. Und man kann natürlich auch herrschende Verhältnisse damit kritisieren. Also es gibt sozusagen keine klare Trennung dieser verschiedenen Arten. Ich denke, auch in beispielsweise einer guten deskriptiv-analytischen Theorie sollten normative Aspekte und auch kritische Aspekte enthalten sein. Dann ist auch noch ein wichtiger Aspekt in der Theorievorlesung, dass wir manchmal auf die Metaebene gehen und sozusagen uns überlegen, wie müsste eine Theorie der Theorie aussehen? Also wie sind unterschiedliche Theorien gestrickt, dass man sozusagen Klassifikationen von Theorien eben dann aufbaut, um verschiedene Autoren, Theoretiker und so weiter in diese Typologien oder Klassifikationen einzuordnen. Auch hier zitiere ich wieder den Jürgen Mittelstraß, er bezeichnet eben die Metatheorie oder Wissenschaftstheorie, eine Theorie über Theorien, in der also Eigenschaften ganzer Theorieklassen untersucht und nicht etwa bloß Eigenschaften einzelner Objekte, Theorieobjekte. Und Manfred Schmidt definiert das so, eine Theorie über eine Theorie, Metatheorie ist, soweit Theorie geschultes Schauen oder Beobachten bedeutet, wissenschaftliche Beobachtung von wissenschaftlicher Beobachtung, dass man sozusagen auf die Metaebene steigt und dann beobachtet, wie man dem eben wissenschaftlich dann beobachtet. Und diesen Ebenenwechsel werde ich schon hin und wieder dann einnehmen in der Vorlesung, indem ich zum Beispiel sage, beispielsweise der Marxismus ist eine holistische Theorie. Ich will das jetzt nicht ausführen, aber das stammt schon dann aus so einer Metaebene, wo man verschiedene Formen hat, wie Theorien unterschiedlich gestrickt sind. Hier den YouTube-Kanal habe ich schon angesprochen, da sind einige Theoretiker drin, die aber, die Großzahl der Theoretiker wird jetzt nicht mehr in dieser Vorlesung durchgenommen. Also das hat sich jetzt wirklich sehr stark konzentriert, nur auf die ganz, ganz, ganz wichtigen Alten. Allerdings am Ende der Vorlesung werde ich zwei neuere durchnehmen, die dann aber nicht Gegenstand der Klausur sind. Schauen Sie mal in den Video-YouTube-Kanal da rein. Jetzt komme ich zum spezifischen Aufbau der Vorlesung. Also wie organisiere ich das, so eine Theorievorlesung zu machen? Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich wähle sozusagen ein autorzentriertes und ein themenzentriertes Vorgehen, beides zusammen. Aber mit Schwerpunkt auf dem Autor zentriert. Wir werden sozusagen die einzelnen Großtheoretiker durchnehmen, aber immer mit demselben thematisch differenzierten Schema und auch eingebettet sozusagen in den aktuellen Diskurs in der politischen Theorie. Da werde ich später noch drauf kommen. Das ist sozusagen Ideengeschichte, also es wird einmal historische Hintergründe dann auch referiert, und auch metatheoretische Elemente, in dem die Theorien eingeordnet werden und selber Objekt der Untersuchung sind. Also die meisten sind aktuelle alte Theorien, aber es gibt zwei aktuelle Theorien, einmal den Fukuyama und dann den Colin Crouch, sozusagen als Theoretiker der Demokratie, wo entwickelt sich momentan Demokratie hin? Und bei der Ideengeschichte spielen natürlich historische und soziale Kontexte der Theoretiker eine große Rolle. Und ganz wichtig, was jetzt ein neuer Punkt ist dieser Vorlesung, ist, dass dieser Anwendungsaspekt, dieser Kompetenzvermittlungsaspekt, dass Sie in der Lage sein sollen, mit den Konzepten wirklich in der heutigen Zeit zu operieren, das wird dann immer einen wichtigen Stellenwert im zweiten Teil der Vorlesung dann einnehmen. Und dieser themenzentrierte Aspekt untergliedert dann die Vorlesung. Also mich interessiert sehr stark immer die Staatsgenese. Also wie sehen die verschiedenen Theoretiker den Ursprung und die Evolution des Staates? Warum hat er sich herausgebildet? Warum ist so etwas überhaupt entstanden? Sozusagen eine staatlich organisierte Macht in der Gesellschaft. Es gab lange Zeit, vor vielen tausend Jahren, lange Zeit nicht staatlich organisierte Gesellschaften. Ab welchem Zeitpunkt haben sich diese staatlich organisierten Gesellschaften durchgesetzt? Dann das Spektrum der verschiedenen Staatsformen, die wir so kennen, und eventuell auch Gesetzmäßigkeiten des Übergangs von einer Staatsform in die andere. Dann schließlich sozusagen die materielle Infrastruktur des Staates selber, die Staatsbürokratie. Wie wird das theoretisiert? Wird das überhaupt angesprochen in verschiedenen Theorien? Für Sie als Politik- und Verwaltungswissenschaftler ist das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eben auch die Verwaltungsseite des Staates betrachtet. Dann Staatstätigkeit. Neudeutsch heißt es ja Policy, Policy-Forschung. Also das interessiert dann, welche Vorstellungen haben die verschiedenen Theoretiker über die Aufgaben und Funktionen des Staates. Und schließlich existiert der Staat ja nicht isoliert, sondern ist eingebettet in die Gesellschaft. Und inwieweit zivilgesellschaftliche Akteure dann einbezogen werden in staatliche Mechanismen, zum Beispiel in Politikformulierung, ist eben auch ein wichtiger Punkt in der politischen Theorie. Und der letzte Punkt, den wir dann mit Fukuyama und Crouch dann durchnehmen, ist eben dann die Herausforderungen momentan für Staat und Demokratie, insbesondere die Entwicklungstrends der Demokratie. Ist das sozusagen das Ende der Geschichte? Wird sie sich überall durchsetzen? Also man kann schon so eine Zeitreihe sehen, dass immer mehr Länder sich demokratisieren. Aber gerade in den letzten Jahren gab es in einigen Ländern eben auch gravierende Rückschritte. Und insbesondere Colin Crouch meint, dass sogar in Ländern, die als demokratische Länder gelten, die Qualität der Demokratie sehr stark abgenommen hat. Wie kommt man zu einer Auswahl der Theoretiker? Ich hatte ja in der großen Vorlesung, vierstündigen, 50 durchgenommen. Und wie kommt man eben zu einer sinnvollen Auswahl, die dann jetzt von Platon bis Crouch 11 Theoretiker behandelt? Ich würde sagen, eine ganz wichtige Bedingung, ein ganz wichtiges Kriterium ist, dass es geistige Riesen sein sollen. Dass sozusagen, dass die Riesen sein sollen, auf deren Schultern wir geistige Zwerge sozusagen stehen. Und dieser Begriff auf den Schultern von Riesen oder den Satz haben Sie sicher schon gesehen in Google Scholar. Wer von Ihnen hat schon mit Google Scholar gearbeitet? Ziemlich wenige. Also ich würde Ihnen raten, das öfters zu benutzen bei der Recherche von Arbeiten in verschiedenen Kontexten. Der Wissenschaftssoziologe Robert Merton hat ein eigenes Buch da unter diesem Titel publiziert. Wenn Sie mal in Google Scholar reingucken. Da gibt es auch eine Möglichkeit, in den verschiedenen Disziplinen die Wissenschaftler nach der Zahl der Zitate gerankt auflisten zu lassen. Ich habe jetzt einmal Soziologie und Politikwissenschaft gegenübergestellt. Also in der Soziologie gab es wohl einige Soziologen, die das eben gemacht haben, die dann eben auch alte Theoretiker wie Karl Marx, Max Weber und Emil Durkheim in dieses System eingetragen haben, obwohl die gar keine E-Mail-Adresse haben, um das auch zu bestätigen. Aber auf diese Art und Weise schaffen sie es, mal einen Einblick zu geben, wie stark diese verschiedenen Theoretiker heute noch zitiert werden. Und es ist schon sehr erstaunlich, dass sozusagen der französische Soziologe Also, das ist schon erstaunlich, dass der französische Soziologe Pierre Bourdieu ganz oben gerankt wird. Danach kommt Karl Marx und dann erst Max Weber, Irving Goffman, Gary Becker, sozusagen der Rational Choice Soziologe und dann der Wissenschaftssoziologe Robert Merton und dann wieder der Franzose Emil Durkheim. Und in der Politikwissenschaft werden eigentlich nur aktuelle Politologen aufgelistet. Also Evanesh Dixit ist auch ein Spieltheoretiker, der an der Princeton University lehrt. Wer von Ihnen kennt Philipp Schmitter mit der gelben Jacke? Ja. Gehört zu den sieben meist zitierten Politologen, und hier gibt es nur einen, der den kennt. Das ist schon ein starkes Stück. Ja? Also ich frage jetzt nach, weil das war mein Doktorvater. Ja? Ja, aber das ist, so sieht die Welt heute aus. Also das ist postmoderne Unübersichtlichkeit. Man kennt sozusagen nur die allerwichtigsten. Man kann es natürlich über Google Scholar versuchen, also wer wird am meisten zitiert. Man kann es auch über unsere Bibliothek versuchen, zum Beispiel die Regalmeter abmessen, die über einen so zusammengestellt sind. Also das ist auch ein schöner Aspekt unserer Bibliothek, dass in dieser Abteilung Philosophie es eine ganze Menge Regale gibt zu wichtigen Philosophen. Und da stehen alle Werke dieser Philosophen dann zusammen in verschiedenen Ausgaben und auch die Werke, beispielsweise Dissertationen, die über diese Philosophen geschrieben wurden. Und hier sehen Sie beispielsweise das Regal von Thomas Hobbes. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das rauszukriegen. Wie habe ich das damals gemacht, als ich die 50 wichtigsten versucht habe zu bestimmen. Ich habe zusammen mit einem damals noch Studierenden, Adrian Rinscheid, der promoviert momentan in St. Gallen, eine Inhaltsanalyse von Lehrbüchern und Übersichten gemacht. Es waren insgesamt 100 Titel, habe genommen und haben geguckt, welche Theoretiker werden da behandelt. Und da haben wir dann einfach sozusagen das aufgelistet und haben festgestellt, der am meisten Behandelte ist der Schweizer Jean-Jacques Rousseau. Dann kommt Thomas Hobbes, John Locke, Platon, Niccolò Machiavelli, Karl Marx, Friedrich Engels, Aristoteles und so weiter. Und ich habe jetzt hinter die Theoretiker, die sozusagen einen roten Punkt haben, also die Theoretiker, die werde ich in dieser Vorlesung jetzt eben durchnehmen. Das sind Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, Platon, Machiavelli, Marx, Aristoteles, Hegel und Tocqueville. Was auch neu ist, also diese Verkürzung der Liste ist neu, was auch neu ist, ist, dass ich mich gleichzeitig auch inspirieren lasse von diesem neuen Lehrbuch, das dieses Jahr ganz neu erschienen ist, von Herfried Münkler und Gritsch Straßenberger. Wer von Ihnen kennt Herfried Münkler? Ja, das ist ein bisschen mehr, ja. Also das ist ein auch sehr medienwirksamer Kollege, der häufig im Fernsehen auftritt. Also er ist dann natürlich schon bekannter. Der hat eben mit einer ehemaligen Mitarbeiterin von ihm dieses Buch veröffentlicht dieses Jahr. Und dort kann man beispielsweise am Ende des Buches im Personenregister dann schauen, also wie häufig wird auf diese Person verwiesen. Und wenn ich das so gegenchecke, stimmt das eben auch mit der Gewichtung in dem Buch ein. Also ich behandle Personen, auf die sehr häufig in diesem Buch verwiesen wird. Aber eben verstreut über verschiedene Kapitel. Und in diesem Theoriebuch werden solche Begriffe wie Politik, Macht, Einfluss, Staat, Nation, Liberalismus, Freiheit, Gerechtigkeit bis hin zu Staatenkrieg und Staatensystem behandelt. Und ich werde, und das ist eben neu in dieser Vorlesung, eben auch versuchen, die einzelnen Personen, die ich durchnehme, dann einzubetten in das Begriffsnetzwerk, in dem sie heutzutage diskutiert werden. Weil das ist sozusagen in dem Werbetext des Buches eben ganz wichtig, also die argumentieren, dass sie sozusagen Ideengeschichte für das Verständnis unserer Gegenwart nutzen. Und da gehen sie über Begriffe, also beispielsweise über den Gerechtigkeitsdiskurs und fragen nach, inwieweit bestimmte Theoretiker eben noch heute in solchen Diskursen eine Rolle spielen. Also das ist eben auch eine Neuerung in dieser Vorlesung. Und das Buch kostet, falls Sie sich das besorgen möchten, ungefähr 20 Euro. Das Vorlesungsprogramm habe ich jetzt schon mehrmals angedeutet, also von Platon bis Fukuyama und Crouch, wird abgeschlossen mit einer Klausur, für die der Termin schon exakt feststeht. Die wird am 14.07. dann stattfinden. Moment mal, das kann sein, dass der Termin stimmt nicht, weil das ist jetzt, ich glaube, der 18. ist es. Der 18., das muss noch korrigiert werden, der 18. Also die Vorlesung wird einheitlich strukturiert sein, also die Folien geben einen historischen Kontext wieder, berichten über das Leben und Werk der verschiedenen Theoretiker und dann gehe ich auf die Theorien selber ein, die wichtigen Begriffe, Hauptargumente, Kernaussage, aber biete eben auch Anwendungsbeispiele. Und solche Anwendungsbeispiele kommen dann eben auch in der Klausur dran. Also im letzten Sommer gab es zum Beispiel eine Frage, was fangen Sie, also jetzt so verkürzt dargestellt, so mit Theoretikern wie Hobbes und Machiavelli an, wenn Sie den Konflikt in Syrien analysieren? Da sind Sie also aufgefordert, sagen mit den Konzepten, die diese beiden Theoretiker bieten, diesen komplizierten oder die komplizierte Überlagerung der verschiedenen Konflikte, die wir in Syrien haben, zu analysieren. Das wäre so eine Transferleistung, die man verlangen könnte, wenn man den Anspruch hat, dass die Theorien nicht nur gekannt, sondern auch verstanden werden. Und dann werde ich natürlich auch immer ein Fazit ziehen und dann den jeweiligen Theoretiker würdigen. Ich komme dann zum Wichtigsten wahrscheinlich für Sie, was ist denn in der Klausur immer drin? Ganz wichtig ist, es ist keine Multiple-Choice-Klausur. Die Fragen müssen dann in kurzen Texten oder Stichworten konzise beantwortet werden. Wie die Klausuren aussehen, werden Sie schnell erkennen, wenn Sie dann in ILIAS, also auf unserer elektronischen Plattform, wenn Sie da in die verschiedenen Klausuren da reingucken. Das sind fast alle alten Klausuren in einem Unterordner da verfügbar. Und die Klausur bezieht sich dann einerseits auf die Texte, also die Great Books, die behandelt werden von den verschiedenen Theoretikern. Und auch über die Überblicke, dass beispielsweise verschiedene Theoretiker kontextualisiert werden und auch miteinander verglichen werden. Also das kommt auch in Fragen vor, aber der Hauptteil der Fragen wird sich dann schon immer auf die einzelnen Theoretiker beziehen. Also im Prinzip ist das schon so eine Art Vereinigungsmenge sozusagen der Vorlesung, dann der Eigenlektüre der Texte, das heißt, Sie lesen diesen Reader sehr intensiv und diskutieren dann die Texte in den Tutoraten. Das ist sozusagen der Stoff, der dann letztlich abgeprüft wird. So, jetzt komme ich dann zu den Tutoraten und da möchte ich die Tutorinnen und die Tutoren bitten, sich hier vorne vorzustellen. Ich würde vorschlagen, Sie schreiben Ihren Namen auf die Tafel und stellen Sie sich daneben und ich fotografiere das dann. Also ziemlich weit oben schreiben dann, ja. Also ich werde das Bild dann auch hochladen in ILIAS, also dass Sie dann die Tutoren dann auch vorher sehen, wie es aussieht. So, und jetzt stellen Sie sich bitte zu den Namen. Das muss ich zusammen montieren. Okay. Also, Sie stellen Sie sich wieder auch persönlich, was Sie so machen. Okay.
Ah, okay, alles klar. Hallo, mein Name ist Florian Köhler. Und ich studiere Politik- und Verwaltungswissenschaften im vierten Semester und ich halte Tutorat über die Autoren Machiavelli und Locke. Genau.
Hi, ich bin Miguel, studiere genauso wie Flo im vierten Semester Politik und Verwaltung und wir sehen uns erst im Juni wieder zu Hegel und Marx.
Hallo, ich bin Alina, ich studiere auch im vierten Semester Politik und Verwaltung, sowie meine zwei Vorredner. Und ich darf euch auch erst im Juni begrüßen, und zwar zu den Tutoraten von Rousseau und de Tocqueville.
Ja, hi, ich bin Pascal, Ich bin auch wie die anderen im vierten Semester und wir werden nächste Woche die Einführung gemeinsam machen und ein paar Wochen später dann Hops.
Genau, und last but not least, mein Name ist Nicola Schwarz. Ich studiere auch Politik und Verwaltung, allerdings schon im sechsten Semester. Und ich mache mit euch die Tutorate zu Platon und Aristoteles gleich am Anfang. Also wenn ihr nicht in meine Analyse-Tut kommt, dann werdet ihr mich spätestens hier treffen.
Dankeschön. Einen vorläufigen Plan zu den Zeiten und Räumen, wo die Tutorate stattfinden, sehen Sie hier. Der muss allerdings noch angepasst werden an die verschiedenen Feiertage, die es gibt. Also da müssen noch ein paar Tutorate sozusagen verlagert werden. Also deswegen nehmen Sie sozusagen diese Räume und Zeiten nur erstmal vorläufig und bis in ein oder zwei Wochen haben wir dann die endgültige Liste stehen. Also Pascal Joss wird dann das dann hochladen, also die endgültige Liste. Also wir benutzen... Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Es wurde schon mehrmals erwähnt, wir benutzen diese E-Learning-Plattform Ilias. Sie kennen das wahrscheinlich schon aus anderen Seminaren, sind ja schon im zweiten Semester. Und das wird dann so organisiert sein, dass es einmal eine Rubrik gibt der verschiedenen Sitzungen, also Vorlesungen. Und zu den verschiedenen Vorlesungen werden dann immer Materialien zugeordnet, die dann in den verschiedenen Unterordner sind. Und die Unterordner sind einmal die Tutoratstermine, da ist jetzt eine vorläufige Liste drin. Die wird ersetzt werden durch die endgültige Liste, wo dann sozusagen dieses Feiertagsproblem dann gelöst wird. Dann gibt es auch ein Diskussionsforum, das leider im letzten Jahr und nicht so intensiv genutzt wird, aber stellen Sie doch da auch Fragen sozusagen in diesem Forum, die dann sozusagen jeder dann sieht und darauf antworten kann. Dann gibt es einen Folienordner, wo dann die ganzen Folien drin sein werden. Da ich die Vorlesung jetzt komplett überarbeite und nicht einfach so nur die bisherige Vorlesungsfolien nochmal benutzen kann, werde ich allerdings erst kurz vor der Vorlesung damit fertig sein. Also ich kann Ihnen vielleicht versprechen, dass die Folien dann, sagen wir, um 10 Uhr am Donnerstag dann in der Box sind. Und sagen bis über die Mittagspause müsste das dann schon zu machen sein, das dann auszudrucken. Dann gibt es eben auch einen Ordner, wo die elektronischen Texte drin sind, die Sie hier in diesem Reader dann gedruckt haben. Also es gibt ja doch immer mehr Studierende, die direkt mit den elektronischen Texten arbeiten, Einfügungen machen, Kommentare und so weiter, dafür ist es dann doch gut. Also man kommt auf der anderen Seite nicht ganz weg vom Papier, weil beispielsweise, wenn man in die Tutorate geht, sollte man das schon ausgedruckt haben, wenn man mitdiskutieren will. Aber mit dem Text dann zu arbeiten, ist es gut, wenn man den elektronisch hat. Dann gibt es diesen Klausurenordner, auf den ich schon hingewiesen habe, dass gibt es zwei Unterordner, sozusagen einen, wo eine ganze Reihe alter Klausuren noch drin sind und dann einen Ordner, wo die beiden Klausuren vom letzten Jahr drin sind. Und da ist es eben wichtig, die letzte Frage genau anzugucken. Die ist so eine typische Anwendungsfrage. Das habe ich letztes Jahr intensiviert. Ich glaube, ich habe sogar schon vor 2 Jahren angefangen damit, also mit diesem sogenannten kompetenzorientierten Prüfen. dass man jetzt nicht nur Wissen abfragt, sondern rauskriegen will, können Sie denn wirklich mit dem auch umgehen, mit dem Wissen? Und da ist in den beiden letzten Klausuren immer die letzte Frage paradigmatisch dafür, für diese Art eben zu, das Wissen auf den aktuellen Kontext anzuwenden. Und dann gibt es noch einen Unterordner Schlüsselwerke Texte. Und zwar gibt es bei dem Springer Verlag in verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen so Bücher mit Schlüsselwerke der Disziplin, zum Beispiel der Schlüsselwerke der Politikwissenschaft. Und da gibt es über unsere 10 Theoretiker, über Crouch gibt es noch nicht sowas, aber über alle anderen gibt es Schlüsselwerktexte. Und die sind da auch noch drin. Also da können Sie so eine Art Abstract oder eine Kurzzusammenfassung der Bücher, die die geschrieben haben, dann eben auch noch zusätzlich lesen. Das wäre sozusagen schon, würde ich sagen, das Minimum, das ich jetzt von Ihnen erwarten würde. Also das zu lesen, dann die Schlüsseltexte. Wenn Sie da noch mehr machen wollen, also zum Beispiel in diesem E-Book-Reader gibt es verschiedene Formate. Ich denke, das ist selbsterklärend. Aber wenn Sie da noch mehr machen wollen, können Sie sich zum Beispiel auch die ganzen Bücher besorgen, die ganzen Bücher. Also in diesem Reader haben wir damals immer versucht, Passagen der Bücher zusammenzustellen, die ein Maximum von 15 Seiten möglichst nicht überschreiten. Also sozusagen sehr realistische Leseanforderungen an die Studierenden unserer Zeit. So habe ich das da aufgefasst. Allerdings war das damals eben auch ein Reader mit 50 solcher Texte. Deswegen ist es jetzt nicht zu viel verlangt, von Ihnen auch noch zu verlangen, eben diese Schlüsseltexte zu lesen. Und das wäre nicht schlecht, eben dann auch entweder sich die Reklamhefte zu besorgen oder E-Books. Also ich benutze ja Kindle und da gibt es also fast kostenlose E-Books für alle, von allen diesen großen Büchern. Also zum Beispiel vom Machiavellis Il Principe oder Platons Werk und so Werke. Also alle Werke von Platon, sagen wir für 1 Euro oder für 1,50 Euro dann als E-Book. Das Ziel ist ja Vertiefung und der Vertiefung sind hier keine Grenzen gesetzt. Also Sie können sozusagen eben dann wirklich sich einlesen in die verschiedenen Theoretiker. So, das wäre das Programm und nächsten Donnerstag geht es dann los mit Platon. Aber ich beantworte noch Fragen. Ja. Genau, das ist eben jetzt wichtig. Welchen speziellen Begriff können wir nehmen, um sich da einzuloggen in Ilias? Das griechische Wort Politeia. Noch weitere Fragen? Selber rauskriegen.
Ja, ich wollte fragen, wie es für die nicht zum ersten Mal in dieser Vorlesung sind. Bisher war es ja 4-stellig und mit 8 ECTS-Punkten angerechnet und neu jetzt mit 6. Gibt es eine Möglichkeit, die beiden Punkte auszugleichen? Ich habe irgendwann
gehört, bitte hier. Ja, noch, das war jetzt eine wichtige Frage. Und zwar der Übergang sozusagen von einer Prüfungsordnung zur anderen verursacht natürlich auch immer etwas Friktion in der Hinsicht, dass einige Studierende nicht die Gelegenheit hatten oder vielleicht durchgefallen sind bei den vorherigen Klausuren, und jetzt keine Vorlesung mehr haben, die 8 ECTS-Punkte bietet, weil diese bietet ja jetzt nur noch 6. Und für diese recht kleine Gruppe von Studierenden wurde vereinbart auf Fachbereichsebene, dass die eine Zusatzprüfungsleistung erbringen in Form eines kleinen Essays, dann, der abgesprochen wird dann mit mir dann über einen Theoretiker. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Dann würde ich vorschlagen, kommen Sie nach vorne und nehmen Sie sich ein Exemplar von diesen Readern.